Ja, wie wir eben gesehen haben, wenn ein Jahr zu Ende geht, dann kommen ganz oft Rückblicke. Man schaut zurück und manchmal ist man selbst verwundert, oh, was war denn alles in diesem Jahr? Manchmal dachte man, oh, das ist schon viel länger her. Oder man denkt sich, ja, das war doch erst vor kurzem. Dabei ist aber schon einige Monate oder Tage her, was geschehen ist. Und oft ist es so, dass man ja als Gemeinde, als Familie oft so einen allgemeinen Rückblick macht. Was hat man gemeinsam erlebt? Heute möchte ich dich aber herausfordern oder dir die Möglichkeit geben, dir ein persönliches Fazit, einen persönlichen Rückblick zu machen, wie das Jahr für dich persönlich gelaufen ist. Wie würdest du dein Leben dieses Jahr 2024 für dich bewerten? Würdest du sagen, es war ein gutes Jahr, es war ein zufriedenes Jahr, ich bin ganz okay. Es gibt ja Jahre, die wirklich Meilensteine im Leben sind. Ja, irgendetwas Gravierendes passiert, man heiratet oder man fängt eine Ausbildung an. Oder es gibt so Jahre, die sind so eingebrannt im Leben. Vielleicht war das Jahr für dich so ein Jahr. Dann gibt es Jahre, die sind ja eher so, naja, man hat sie gelebt, es war ein Jahr, wie vielleicht andere Jahre auch. Wie würdest du dieses Jahr 2024 für dich bewerten? Und wenn wir ein Jahr bewerten müssen oder zurückschauen, dann gibt es ja immer zwei Seiten. Auf der einen Seite ist, was an einem passiert ist. War das Wetter gut? War der Urlaub gut? Bin ich gesund gewesen? Oder ist irgendetwas Gravierendes an einem passiert, wo wir sagen, oh, das macht das Jahr nicht so gut. Oder es war so etwas Schönes, wo wir dann sagen, ja, das war wirklich ein herausragendes Jahr. Wenn du aber auf dich selbst schaust, wie du gelebt hast, weil ja, jeder Einzelne ist Teil des Lebens, ist Teil der Gemeinde, Teil einer Familie, wie würdest du das, was du getan hast, im Jahr 2024 bewerten? Wie würdest du, wenn du auf dich schaust, was du gesagt, was du gelebt hast, für dich, also in Bezug auf andere, aber auch in Bezug auf dich selbst, wie würdest du dieses Jahr für dich bewerten? Hast du gut gelebt? Hast du alles richtig gemacht? Sind andere Menschen mit dir zufrieden? Können sie auch sagen, ja, dein Leben war gut? Oft ist es so, dass man ein Jahr gar nicht in so gut oder schlecht einteilen kann, weil beides vorkam. Man hat gut gelebt, man hat aber auch schlecht gelebt. Man hat Gutes erfahren, schöne Dinge, man hat aber auch schlechte Dinge erfahren. Und wir merken, wenn wir zurückschauen, ist die Perspektive, ist ja die Brille oder der Maßstab, den wir dafür ansetzen, der ist ganz entscheidend. Man kann sagen, wenn man das Jahr 2024 überlebt hat und nicht irgendwie gestorben ist, dann hat man ein gutes Jahr gehabt. Man kann sagen, wenn man nicht hungern musste und, sag ich mal, zu viel Pfunde drauf hat, war es ein gutes Jahr. Was ist der Maßstab? Was sind die Kriterien, anhand denen wir sagen, es war ein gutes oder ein schlechtes Jahr? In Kolosser Kapitel 3, Vers 17, da lesen wir folgende Worte. Kolosser Kapitel 3, Vers 17, da heißt es: Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott Dank dem Vater durch ihn. Alles, was ihr tut, und wenn wir jetzt das letzte Jahr mal mit diesen Worten, mit diesem, ich sag mal, Maßstab vergleichen, haben wir alles, was wir dieses Jahr getan haben, im Namen unseres Herrn Jesus getan? Haben wir Gott Dank gesagt, so wie es Gott verdient, so wie es angemessen wäre? Hier wird uns vom Wort Gottes ein Maßstab genannt, das sich auf unser Tun, auf unser Reden bezieht, auf uns, also wie wir uns verhalten. Haben wir diesen Maßstab erfüllt? Können wir sagen, jawohl, passt? Nun, wer kann diesen Maßstab erfüllen? Wer kann diesen Maßstab zu 100% erfüllen und sagen, ja, ich habe das letzte Jahr genauso gelebt, wie Gottes Wort es fordert? Ich habe jetzt diesen Vers komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Und ich sage es jetzt schon, das ist nicht das, was der Vers aussagt, so wie ich es jetzt gerade dargestellt habe. Wenn wir aber den Maßstab Gottes hernehmen und uns den Maßstab Gottes anschauen, dann ist der Maßstab Gottes Vollkommenheit. Dann ist der Maßstab Gottes, dass wir in jeder Sekunde unseres Lebens, wie wir gelebt haben, aber auch wie wir das nächste Jahr leben, vollkommen leben. Und so dachte ich, nehmen wir uns heute Zeit, schauen in den Kolosserbrief, wie der Kolosserbrief oder das Paulus und Timotheus haben den Brief geschrieben, wie das Wort Gottes zu solch einem Vers kommen und was die Motivation dahinter ist. Denn dieser Vers sagt ja etwas aus. Er sagt aus, wie wir leben sollen. Er sagt aber auch aus, ja, er bewertet etwas, was wir getan haben, das letzte Jahr. Das Besondere am Kolosserbrief ist, und das lesen wir in Kolosser Kapitel 1, Vers 27, da wird uns gesagt, dass wir hier ein Geheimnis Gottes haben, das uns offenbart wird, nämlich das Geheimnis, dass Christus in uns ist. Kolosser 1, Vers 27 heißt es, ihnen, und im Kontext geht es geht um die Heiligen Gottes, es geht um die Gemeinde Gottes, ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was bedeutet Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit? Nun, es bedeutet, wenn wir auf uns schauen, auf unser Leben, was wir erreichen, was wir vollbringen können, dann selbst wenn wir aus menschlicher Sicht ein sehr toller Mensch sind, erfüllen wir aber nicht Gottes Maßstab, Gottes Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit bedeutet Vollkommenheit, vollkommener Glanz, Schönheit. Es bedeutet Reinheit in allem. Und davon sind wir Menschen weit, weit weg. In Römer Kapitel 3, Vers 23 sagt Paulus, denn alle haben gesündigt, und da gebraucht er das, und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, und das ist der Maßstab für unser Leben, sowohl als Kinder Gottes, aber auch für alle Menschen. Daran wird man gemessen. Erfüllst du in deinem Leben die Herrlichkeit Gottes? Ich denke, wir kommen hier alle zu dem Entschluss und sagen, nein, das tun wir nicht. Und das Besondere am Kolosserbrief ist, dass uns gesagt wird, dass wir jemanden haben, jemanden in uns, der diesen Maßstab erfüllt. Mit Christus, wie es hier im Kolosserbrief steht, haben wir die Herrlichkeit Gottes in uns. Das heißt, wir haben jemanden in uns, der diese Herrlichkeit Gottes erfüllt. Jemand, der den Maßstab Gottes erfüllt, dass Gott uns anschaut und sagt, wir sind vollkommen. Wir entsprechen diesem Maßstab. Wie ist das möglich? Wie ist es möglich, dass Gott uns als vollkommen ansieht, als jemanden ansieht, der den Maßstab Gottes erfüllt? In Kolosser Kapitel 1, Vers 12, da lesen wir Kolosser Kapitel 1, Vers 12, und bei Paulus, das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, Paulus hat sehr lange Sätze, es ist immer schwierig, irgendwo einzusteigen. Deswegen, wenn es jemand interessiert, kann er gerne noch mehr lesen davor, aber teilweise steigen wir in die Verse ein, also so mitten in dem Vers. Kolosser Kapitel 1, Vers 12 sagt er, dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Wie kommt es, dass Gott uns Menschen vollkommen sieht, rein, heilig, in dem, wie wir leben, in dem, wie wir tun, was wir tun? Das ist nur möglich, in dem, dass er die Grundlage geschaffen hat. Und das Erste, was wir im Kolosserbrief lesen, ist, dass wir die Vergebung unserer Sünden haben. Ist uns das in unserem Leben bewusst, dass wir die Vergebung der Sünden haben? Leben wir so, dass wir die Vergebung der Sünden haben, und zwar aller Sünden? Wenn wir auf das Jahr 24 zurückblicken, werden wir ganz sicher an Momente und Punkte kommen, wo wir sagen, da haben wir nicht so gelebt, wie wir hätten leben sollen. Wisst ihr, in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. In ihm. Nicht wir haben das erreicht, sondern in ihm haben wir die Erlösung. Wir dürfen auf ein Jahr zurückschauen und sagen, dieses Jahr war perfekt, dieses Jahr war vollkommen. Nicht, dass wir perfekt vollkommen gelebt haben, aber in ihm stehen wir vollkommen perfekt da. Gott hat uns erlöst, Gott hat die Sünden weggenommen. Und wozu all das? Damit wir Gott wohlgefällig leben können. Das lesen wir in ein paar Versen vorher, Kolosser Kapitel 1 ab Vers 9. Und der Brief beginnt damit, dass Paulus und Timotheus dankbar sind, dass die Kolosser den Glauben in Christus haben, dass sie in Liebe anderen begegnen. Und dann im Vers 9 lesen wir: Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Paulus hat gehört, die Kolosser sind zum Glauben gekommen. Und dann sagt er, wir hören nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Für was? Schaut mal, da steht, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Paulus freut sich darüber, dass die Kolosser zum Glauben gekommen sind. Und dann sagt er, er bittet und er fleht Gott, worum? Dass sie mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werden. Warum brauchen wir Erkenntnis von Gottes Willen, damit wir gottgefällig leben können? Es braucht Erkenntnis des Willen Gottes und es braucht die Kraft nach seiner Macht und seiner Herrlichkeit. Ohne Erkenntnis des Willen Gottes können wir nicht im Willen Gottes leben. Wir können anfangen, Dinge zu tun, wir können uns anstrengen, aber wir werden nicht im Willen Gottes leben. Nun, die Frage ist, wer hat Erkenntnis des Willen Gottes? Wer hat die Weisheit Gottes? Wer hat geistliches Verständnis? Wer hat Gottes Kraft? Wer ist in der Lage, ein Leben zu leben, das gottgefällig ist? Sind wir es? Nein. Der Kolosserbrief macht deutlich, es ist der in uns ist, Christus, unser Herr Jesus. Er weiß es, er hat die Erkenntnis und er kann im Willen Gottes leben und er kann in der Kraft oder aus der Kraft Gottes leben. Und so wird uns in den weiteren Versen im Kapitel 1 ab Vers 15 derjenige vorgestellt, der im Willen Gottes leben kann. Und dort lesen wir, ich lese so stichwortartig vor, wer derjenige ist, also wer kann im Willen Gottes leben. Und dort heißt es, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare, das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Wisst ihr, wer derjenige ist, der in uns ist? Er ist derjenige, um dessen Willen alles geschaffen wurde. Es ist derjenige, der alles geschafft hat. Das ist so ein Widerspruch. Ja, er hat es für sich geschaffen und er ist derjenige, durch den alles besteht. Manchmal denken wir Menschen ja, wir sind für das Universum da. Ja, also wir bestimmen oder wir verändern die Welt. Nein, es gibt einen, für den alles geschaffen wurde. Es gibt einen, der alles geschaffen hat. Und es gibt einen, durch den alles besteht. Das heißt, er ist derjenige, der auch bis heute alles in den Händen hält. Und so geht es weiter. Im Vers 18 heißt es, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sei es was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Und jetzt schaut mal, was hier steht im Vers 22, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Er, derjenige, der in allem ist, er hat uns mit sich selbst versöhnt, um uns heilig, tadellos, unsträflich vor sich hinzustellen. Ist das nicht eine herrliche Botschaft? Wenn wir zurückschauen auf das, was wir geleistet haben, dann ist das weit weg von heilig, tadellos, unsträflich. Aber in diese Stellung hat er uns hineinversetzt. Nun, wir kennen diesen Text hier aus Kolosser, das ist uns nichts Neues. Warum gehe ich heute darauf ein? Wenn wir auf uns zurückschauen, was wir im Jahr 2024 geleistet, gemeistert haben, dann werden wir verglichen mit Gottes Vollkommenheit kläglich scheitern. Dann kann das Urteil nur für uns dastehen, ein katastrophales Jahr. Wir haben versagt mit zu 100%. Und ich gehe nicht davon aus, dass hier einer da sitzt, der sagt, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe das hinbekommen. Kein einziger hier. Die Sicht der Schrift aber ist, dass es einen gibt. Und um dessen Willen sind wir heilig, unsträflich, tadellos vor Gott. Gott sieht uns, unser Leben, durch ihn als heilig und gerecht an, dass wir die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes haben. Wir haben eine Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das Anliegen des Kolosserbriefes, und ich bin mit dem Kapitel 3, Vers 17 so eingestiegen, und habe damit wahrscheinlich jedem ein schlechtes Gewissen gemacht, dass wir nicht jeden Tag so gelebt haben in dem Willen Gottes. Das Anliegen des Kolosserbriefes ist es, uns aufzuzeigen, wer ist derjenige, um den es geht? Wer ist derjenige, um den es uns in unserem Leben gehen sollte? Uns wird hier aufgezeigt, dass er der Sohn Gottes ist, dass er Gott selbst ist, dass er in ihm die Fülle Gottes ist. Uns wird aufgezeigt, dass er unsere Sünden weggenommen hat. Im Kapitel 2 heißt es dann später, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht. So dürfen wir leben, so dürfen wir im Jahr 2025 leben. Er hat den Schuldschein gegen uns weggenommen, gelöscht. Und die Stellung, in die er uns versetzt, und das heißt, wie Gott uns durch ihn sieht, ist heilig, tadellos, unsträflich, perfekt. Im Kapitel 2 geht es dann weiter noch, wir sind Teil der Familie Gottes, beschnitten, ja, beschnitten am Herzen. Wir sind mit ihm in der Taufe gestorben und wieder auferstanden. Wir leben ein Leben mit ihm. Und die Frage ist, was ist unsere Verantwortung? Wie sollen wir leben? Wie sollen wir, wenn wir jetzt auf das nächste Jahr blicken, was sollen wir uns vornehmen? Was sind unsere To-Dos oder unsere Dinge, wo wir uns vornehmen, daran möchte ich arbeiten. Schaut mal in Kolosser Kapitel 2, Vers 6 und 7, dort lesen wir. Kolosser Kapitel 2, ab Vers 6, da heißt es, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Wie können wir ein Leben leben, das Gott wohlgefällig ist? Welches Leben von uns ist richtig, ist angemessen als Kind Gottes? Und wir lesen hier im Wort Gottes, so wie wir ihn empfangen haben. Als erstes ist es erstmal was, was wir empfangen haben, nicht was wir tun. Und dann heißt es, gewurzelt und auferbaut in ihm. Das allererste, was unsere Aufgabe oder was unser Ziel sein sollte, ist, in ihm gewurzelt zu sein, auf ihn aufzubauen, unser Leben, unser Denken, unsere Prioritäten, unser Tun, auf ihn aufzubauen. Er ist der Grund unserer Rettung. Er hat das Fundament gelegt. Er hat den Schuldschein weggemacht. Er hat die Sünden vergeben. Er hat uns dazu befähigt, dass wir zu Gott kommen können, dass wir in Gottes Nähe treten können, dass wir Gottes Wort hören, es lesen, erfahren dürfen. Gewurzelt und auferbaut auf ihn. Das Zweite, was wir hier sehen, ist gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Also auch der zweite Punkt ist noch nichts, wo wir aktiv tun müssen, dass wir etwas tun, sondern hier heißt es gefestigt im Glauben. Das bedeutet, dass wir unser Denken, unsere Überzeugung, das, was wir glauben, dass wir darin gefestigt sind, und zwar in ihm. Im Kapitel 2 im Kolosserbrief, ab Vers 8, bei manchen ist es wahrscheinlich auch so überschrieben, da heißt es Warnung vor Irrlehrer, beginnt Paulus und dort lesen wir, seht zu, dass niemand euch einfängt durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Wozu tendieren wir Menschen? Wir Menschen tendieren, dass wir sagen, wir wollen gottgefällig leben und dann bauen wir uns einen religiösen, einen frommen Rahmen, den wir leben. Wir tun Dinge, um darzustellen, ja, wir gehören jetzt zu Gott. Hier Paulus sagt, seht zu, dass euch niemand einfängt durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen. Auf wen hören wir? Von wem lassen wir unseren Glauben, unsere Überzeugung, das, was uns wichtig ist oder auch nicht, von wem lassen wir es uns prägen? Von Menschen? Menschen, die sagen, ja, du solltest so leben, du solltest so tun, und ihr könnt zu Hause gerne das Kapitel 2 hier weiterlesen. Da, tu das nicht, halte das nicht oder mach das nicht. Und am Ende kommt Paulus zu dem Entschluss und sagt, all das dient nur zur Befriedigung des Fleisches. Das ist kein wahrer Dienst an Gott, das ist kein gottgefälliges Leben. Was ist gottgefälliges Leben? Gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, zu leben. Was bedeutet das? Wovon lassen wir uns prägen? Ist es uns wichtig, im Wort Gottes zu wachsen, in der Erkenntnis Gottes? Ist uns das Wort Gottes wichtig? Oder sagen wir, ach, einmal am Sonntag, so, ja, eine Stunde Predigt ist eigentlich genug für die ganze Woche. Oder sagen wir, nee, wir nehmen zum Beispiel die Angebote der Gemeinde wahr, die Bibelstunden, der Galaterbrief war ein so herrlicher und wichtiger Brief. Lassen wir uns dort von Gott prägen, was es bedeutet, der Umgang mit dem Gesetz, der Umgang, wie lebt man in der Freiheit, wie lebt man im Geist Gottes. All das ist Festigung im Glauben. All das ist in Christus, also Christus gemäß, gegründet, gefestigt zu sein. Und der dritte Punkt, was wir tun sollen, um gottgefällig zu leben, jetzt kommt etwas Praktisches, ist, indem wir überreich sind in Danksagung. So wie wir Christus empfangen haben, sollen wir leben. Und eins davon ist, ihm in Überreich sein, in Danksagung. Sagen wir Gott, unserem Vater im Himmel, Dank. Wenn wir auf das letzte Jahr blicken, wie dankbar würdest du dein Jahr bewerten? Wie dankbar warst du? Nun, ob wir dankbar sind oder nicht, hängt davon ab, worauf unser Fokus im Leben liegt. Wenn unser Fokus oder wenn unsere Priorität auf unsere Gesundheit liegt, wir aber vielleicht eine Krankheit bekommen oder Schmerzen haben, dann werden wir nicht dankbar sein. Wenn unser Fokus auf Erfolg, auf Unabhängigkeit, auf Wohlstand, Spaß liegt, und ich möchte das nicht schlecht reden, Gott gibt all das, das wir genießen, wir dürfen darin leben, wir dürfen wirklich das, was uns Gott gibt, dürfen wir leben, aber das soll nicht zum Zentrum unseres Lebens werden. Wie dankbar warst du das Jahr 2024? Dafür, wofür du dankbar bist und das, was dich vom Dank abhält, darauf ist dein Leben ausgerichtet. Davon wirst du bestimmt. Wenn du dich darüber freust, über ein Wort, über eine Erkenntnis und Gott Dank sagen kannst und auf der anderen Seite aber ständig jammerst, wie schlecht die Welt ist, wenn du drauf schaust, wohin die Politik geht, und dort, da wirst du nicht zum Dank kommen. Was sagt uns die Schrift? Wir sollen Gott dankbar sein, aber wie? In ihm gegründet. Und wenn wir in ihm leben, dann werden wir dankbar sein. Der Kolosserbrief zeigt uns auf, dass Gott selbst alle Voraussetzungen erfüllt hat, dass wir gottgefällig leben können. Gottgefällig leben bedeutet, in ihm gewurzelt zu sein, auf ihn aufbauen und ihm Dank sagen. Das ist ein gottgefälliges Leben. Wenn wir das tun, dann werden wir dem Willen Gottes entsprechend leben. In Kolosser Kapitel 2, Abvers 9, da heißt es, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und schaut mal, was dann im Vers 10 steht. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Die Schrift sagt, wir sind in Jesus zur Fülle Gottes gebracht. Das bedeutet, wir entsprechen in Jesus dem Maßstab Gottes. Wenn wir in ihm sind und er in uns ist, dann braucht es uns nicht plagen, wie leben wir ein Leben, das Gott wohlgefällig ist. Was muss ich tun, um das Richtige zu tun vor Gott? Nein, wenn wir in ihm leben, dann sind wir in ihm zur Fülle gebracht. Wir sind. Das Leben mit Gott oder in Christus, und so formuliert es der Kolosserbrief in Kolosser Kapitel 3, Vers 1, heißt es dann, das Leben mit Christus bedeutet, es ist ein anderes Leben, ein Leben nicht im Hier und Jetzt, im Fleisch und Blut. Und wir lesen Kolosser 3, Vers 1, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Diese Tatsache, dass Christus in uns ist, dass wir mit ihm, der Sünde und dem Fleisch gestorben sind, ja, das ist das, was er durch die Taufe, und dieses Bild wird hier auch gebraucht, was wir in der Taufe bezeugen, dass wir sagen, ich bin dem alten Leben gestorben, ich bin auferstanden zu einem neuen Leben in Christus. Und dieses Bild gebraucht die Schrift hier und sagt, wenn ihr mit dem Christus auferweckt worden seid, wenn ihr ein neues Leben in Christus habt, dann solltet ihr auch so wandeln, so leben, und zwar nicht auf die Erde fixiert, sondern sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Im Vers 3, wenn wir weiterlesen, kommt ein Denn, ein weiteres Denn, und dort lesen wir: Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Die Schrift sagt uns, wir haben ein neues Leben. Die Bibel spricht von neuer Kreatur, das Alte ist gestorben. Die Schrift spricht davon, wir haben ein neues Leben, und schaut mal, wie es hier steht im Vers 3. Euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wir haben ein Leben mit Christus. Wir müssen es nicht alleine leben, aber ein Leben in Gott. Wir sind Kinder Gottes. Und im Vers 4 lesen wir dann, wenn der Christus euer Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Ein Leben mit Christus in Gott ist ein Leben, das wir jetzt hier noch nicht sichtbar sehen. Es ist ein Leben im Geist, ein Leben, etwas, was in uns geschieht. Aber wenn das geschehen wird, und dann heißt es hier, dann werdet auch ihr offenbart werden in Herrlichkeit. Der Kolosserbrief macht an so vielen Stellen deutlich, wir entsprechen durch Christus der Herrlichkeit Gottes. Wir müssen nicht versuchen, uns die Herrlichkeit Gottes zu erarbeiten. Wir müssen nicht versuchen, es Gott recht zu machen oder Menschen. Nein, wir entsprechen, wenn Christus in uns ist, bereits der Herrlichkeit Gottes. Das Einzige, was wir tun müssen, ist in ihm leben. Worauf sinnen wir? Worauf ist unser Leben ausgerichtet? Was sind unsere Ziele in unserem Leben, vielleicht jetzt für das Jahr 2025? Vielleicht hast du noch keine Ziele. Vielleicht sagst du, hat noch nie geklappt. Dann bist du wahrscheinlich schon ein bisschen älter, hast schon ein bisschen Erfahrung gemacht. Aber jedes Jahr nimmt man sich immer irgendwas vor, meistens ein bisschen abzunehmen. Aber das sind menschliche Ziele, die dürfen wir gerne haben. Wir dürfen auch Ziele haben, wo wir in unserem Leben leben. Aber was ist unser Hauptziel? Worum geht es uns? Wollen wir im Jahr 2025 ein Leben mit Christus führen? Ein Leben, wo uns die Schrift sagt, wenn wir mit ihm leben, entsprechen wir der Herrlichkeit Gottes, dann erfüllen wir den Willen Gottes, dann sind wir vor Gott vollkommen. Wollen wir solch ein Leben leben? Dann werden wir auch schauen, was ist Christus wichtig? Oder was bedeutet ein Leben mit Christus? Und da wird uns im Kapitel 3, werden uns einige Punkte genannt. Schaut mal, Kapitel 3, Vers 5, dort heißt es: Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Das heißt, ein Leben in Christus ist kein Leben in Sünde, ist kein Leben, wo wir bewusst etwas tun, wo gegen Gott ist, das gegen Christus ist. Im Vers 8 heißt es, Kolosser 3, Vers 8, jetzt aber legt auch ihr das alles ab: Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund, belügt einander nicht. Und schaut mal, da heißt es wieder, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Was wird unser neuer Mensch? Er wird erneuert zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Der Grund oder unsere Motivation, gegen die Sünde oder nicht zu sündigen, ist, weil wir eine neue Kreatur sind, weil wir ein Leben in Christus haben, in Christus leben. Im Vers 17, mit dem ich vorher angefangen habe, wird all das zusammengefasst, wie wir leben sollen. Dann heißt es: Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Unser ganzes Leben, alles, was wir reden, alles, was wir tun, all das soll in Übereinstimmung mit unserem Herrn Jesus geschehen, der in uns ist. Wenn wir hier das Kapitel 3 uns anschauen, dann geht es hier in erster Linie nicht um Dinge, die wir aktiv tun, sondern es geht mehr um unsere Grundhaltung, unser Grundverständnis. Wie gehen wir damit um, wenn jemand uns etwas Schlechtes antut? Ja, später kommt, vergebt einander, ertragt einander. Das spricht davon, dass es uns von außen gesehen, dass wir nicht nur das Tollste und Beste erfahren, sondern es kommen Schwierigkeiten. Aber wenn wir in Christus sind und aus seiner Kraft leben, dann können wir vergeben, dann können wir das ertragen, dann können wir damit leben. Und dann heißt es immer wieder, und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Das Wunderbare und Herrliche hier im Kolosserbrief ist, dass uns diese Auflistung hier im Kapitel 3, wie wir leben sollten, was wir tun sollten oder wie wir denken, wie wir miteinander umgehen sollten, dass das kein Gesetz ist, sondern dass uns zuerst aufgezeigt wird, dass Gott all das getan hat, dass wir gottgefällig leben können, dass wir den, der all das erfüllen kann, der die Kraft dazu hat, dass er in uns ist. Und weil wir Kinder Gottes sind, weil wir eine neue Kreatur sind, wir sind Himmelsbürger, wir sind keine Menschen, die nur auf die Erde fixiert sind. Deshalb sollten wir so leben. Worauf bist du ausgerichtet in deinem Leben? Was sind deine Ziele für 2025 oder für dein Leben generell? Ist dein Ziel, in ihm zu leben? Das bedeutet, in der Erkenntnis von ihm zu wachsen, ihn besser kennenzulernen, zu verstehen, was bedeutet es, in ihm zu leben und aus seiner Kraft und in seinem Geist zu wandeln. Ja, das sind Dinge, die man kann nicht erklären, wie lebt man im Geist Gottes. Das ist Vertrauen auf seine Hilfe, auf seine Kraft. Und das Herrliche ist, wir dürfen ihn darum bitten, denn er ist in uns. Er, der vollkommen ist, ist in uns. Zu ihm dürfen wir kommen, ihn darum bitten, dass er uns verändert, unsere Prioritäten, unser Denken. Und das ist das, worum es in der Schrift immer geht, wenn es darum geht, auch in Römer Kapitel 12, dass wir unser Leben Gott zur Verfügung stellen sollen, dann beginnt es mit der Änderung unseres Denkens. Ich wünsche uns allen, dass wir dieses Anliegen haben für 2025, dass wir uns von ihm verändern lassen und dass wir in ihm gegründet und in ihm gefestigt sind, dass wir alles, was Christusgemäß ist, dass uns das wichtig ist. Und alles, was nicht Christusgemäß ist, dass wir das verwerfen. Das wünsche ich uns im Jahr 2025. Amen.